Morgen wieder alle zusammen. Haben wir wieder einen vollen Morgen vor uns mit 3 Stunden. Und für heute Morgen, ich habe letztes Jahr eine Trilogie vorbereitet, und zwar über Liebe. Und ich möchte davon 2 heute Morgen machen. Und zwar das größte Gebot, das wir in der Bibel haben, ist das Gebot sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft und deinen Nächsten so wie dich selbst. Und so möchte ich heute Morgen auf 2 Dinge schauen, und zwar das erste: sich selbst lieben, und das zweite: meinen Nächsten lieben. Was heißt das und wie geht das? Bevor ich beginne, hat jemand von euch ein Taschentuch? Ja, jetzt kann ich es vergessen. Ah, super, danke. Danke. Ich war letztes Jahr im November, war ich in Montreal, wo eine Konferenz war, wo ich gepredigt habe. Und eins, was ich nicht wusste: Montreal ist die Jazz-Hauptstadt von Kanada. Kennt von euch jemand Jazz? Liebt jemand euch? Wer mag Jazz von euch? Ja, doch, ein paar. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte mit Jazz relativ wenig zu tun. Aber an einem der Abende bei der Konferenz, wo ich sprach, war eine Jazzband, die kam und die hat da gespielt. Und es hat mich fasziniert irgendwie. Allein wie die sich benommen haben, wie die gespielt haben. Und du konntest sehen, die haben ihre Musik wirklich geliebt. Die haben nicht nur gespielt, um aufzutreten, die liebten ihre Musik. Das ist nicht immer so der Fall, aber denen war es so. Und interessanterweise, nach diesem Abend habe ich mir auch eine CD gekauft und seitdem höre ich ab und zu mal Jazzmusik und mag sie eigentlich recht gerne. Nicht meine erste Lieblings, aber ich höre sie gerne. Zu der Zeit habe ich auch ein Buch zufällig gefunden. Das heißt, es ist von Donald Miller. Das heißt Blue Like Jazz. Das gibt es, glaube ich, nur im Englischen. Ist sicher nicht übersetzt, glaube ich. Und ich habe von dem Buch mal gehört, weil einige unserer Bibelschüler haben das gelesen. Wir haben ja, unsere Bibelschüler kommen ja mehr als die Hälfte aus USA und Kanada. Und da habe ich gehört, dass die das Buch lesen. Und man denkt, ja, das lese ich auch mal. Schadet nicht, wenn man weiß, was die so lesen. Und in seinem Vorwort hat dieser Donald Miller Folgendes geschrieben. Er hat geschrieben: ich konnte Jazzmusik nie leiden, weil Jazzmusik geht irgendwie nicht auf. Aber eines Tages war ich in Portland und stand draußen vor dem Bagdad Theater und ich sah, wie ein Mann Saxophon spielte. Ich stand da für 15 Minuten und er hat kein einziges Mal seine Augen geöffnet. Seitdem mag ich Jazzmusik. Und dann sagt er: manchmal muss man jemand anders zusehen, wie er etwas liebt, bevor man es selbst lieben kann. Es ist, als ob sie dir den Weg zeigen. Und dann schreibt er: ich konnte Gott nie leiden, weil Gott geht irgendwie nicht auf. Aber das war, bevor all das geschehen ist, und dann schreibt er sein Buch. Und seht ihr, manchmal muss man einen Christen sehen, wie er sein Leben mit Christus genießt und sich daran erfreut, bevor man sich selber daran erfreuen kann. Und ich glaube, ein Grund wahrscheinlich, warum einige Menschen nichts mit Gott zu tun haben wollen, ist, sie treffen nicht viele Christen, die ihr Leben mit Jesus genießen. Und oft sehen sie, anstelle eines Lebens, das voller Abenteuer und Freude ist, sehen sie ein Leben bei Christen, das charakterisiert ist von Gesetzlichkeit, manchmal auch Besserwisserei. Und für manche Menschen, die sehen die Christen im besten Fall als nette Menschen und im schlimmsten Fall als religiöse Neurotiker. Und die gibt's. Das war im Frühjahr, war ich auch irgendwo im Norden Deutschlands. Und da saß ich dann am Tisch und da war eine Frau, die saß am Tisch, die war etwas sonderbar. Aber ich habe sie gefragt, von wo kommen Sie? Und dann hat sie gesagt, direkt vom Himmel. Dann habe ich gesagt, ja, ein bisschen irdischer, von wo kommst du hier? Und dann hat sie halt doch erklärt. Aber wenn man so einer Frau begegnet wie der und du bist nicht Christ, dann willst du mit dem nichts mehr zu tun haben. Weil da fragst du dich wirklich, wenn der Himmel voll solcher Leute ist, bin ich mir nicht sicher, ob ich dahin will. Ich möchte heute eben das dritte dieser drei Gebote nehmen, und zwar die Selbstliebe. Lesen wir uns dieses größte Gebot einmal durch zuerst, und zwar in Matthäus 22. Matthäus 22 und Vers 34, 35 genügt, Vers 35. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben, so wie dich selbst. Ich muss zugeben, dass ich in meinem Leben noch kaum eine Predigt gehört habe über Selbstliebe. Ich weiß nicht, wie viele von euch haben eine Predigt über sich selbst lieben gehört? Ein, zwei. Also nicht sehr viel. Vielleicht habt ihr die schon mal gehört, als ich gesprochen habe darüber. Aber ich muss sagen, man hört nicht viel darüber, was eigentlich überraschend ist, weil mindestens 9-mal in der Bibel lesen wir das Gebot, uns selbst so zu lieben wie unseren Nächsten. Ich zeige euch nur die Stellen jetzt. Und zwar im Alten und Neuen Testament. Schlagt auf drittes Buch Mose. Drittes Buch Mose. Und Kapitel 19. Drittes Buch Mose, Kapitel 19. Und Vers 18, da sagt Gott zu den Israeliten, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr. Im selben Kapitel, im Vers 34, wie die Einheimischen unter euch soll auch der Fremde sein, der bei euch als Fremder wohnt. Du sollst ihn lieben wie dich selbst. Dann haben wir vier Stellen in den Evangelien, wo Jesus das größte Gebot sagt, den Nächsten lieben wie sich selbst. Und dann schlagt auf Römerbrief, Kapitel 13. Römer, Kapitel 13. Und Vers 9, da sagt Paulus, denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Im Galater 5,14 lesen wir, Galater 5,14, ich zeige euch nur die Stellen. Galater 5,14, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, nämlich in dem, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ganze Gesetz ist in diesem Wort erfüllt, sagt Paulus hier. Und im Jakobus Kapitel 2, Vers 8, Jakobus Kapitel 2, Vers 8 lesen wir, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Er nennt es hier das königliche Gesetz, den Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn es so oft in der Bibel steht, ist es interessant festzustellen, dass man eigentlich kaum eine Predigt darüber hört. Ich habe schon viele Predigten gehört, du sollst deinen Nächsten lieben, ist auch gut so, aber nicht, du sollst dich selbst lieben, obwohl es im selben Satz steht. Das hat seine Gründe. Generell wachsen wir auf mit der Erkenntnis, die ja nicht schlecht ist, dass man sich selbst zu lieben ist egoistisch. Egoismus ist nie gut, das wissen wir. In keiner Kultur ist Egoismus eine Tugend. Aber sich selbst lieben wird gleichgesetzt mit Egoismus. Sich selbst lieben wird oft hingestellt als ungeistlich, gefährlich und unbiblisch. Ich bin groß geworden mit der sogenannten Joy Theology. Joy, J-O-Y im Englischen, ist das Jesus first, others next, yourself last. Jesus zuerst, du als der Nächste, ist dann kommt dann dran und du ganz zum Schluss. Und so kam ich auch zum Schluss, ich glaube wie viele andere, dass es ungeistlich ist, sich selbst zu lieben, dass du nur die Unreifen in Christus, aber wenn man reif ist, dann tut man das eigentlich nicht mehr. Aber was ich nie wirklich gesehen habe, ist, dass in der Bibel steht, du sollst deinen Nächsten lieben, so wie dich selbst. Mit anderen Worten, wenn du dich selbst nicht liebst, dann kannst du deinen Nächsten nicht lieben. Und das ist der Schlüssel. Eine Person, die sich selbst nicht leiden kann, wird sich unheimlich schwer tun, andere anzunehmen und zu lieben. Das ist eine Tatsache, ob du Christ bist oder nicht. Jemand hat mal zu seinen Kindern gesagt auch, heirate niemals einen Mann, der sich selbst nicht liebt. Du hast Probleme. Wenn du jemanden liebst, der sich selbst nicht angenommen hat, wirst du Probleme haben in der Ehe. Wie sollten wir unseren Nächsten lieben nach der Bibel? Und irgendwie habe ich immer gedacht, ja, ich muss halt meinen Nächsten lieben, so wie ich auch Gott liebe. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Du sollst deinen Nächsten nicht so lieben, wie du Gott liebst. Das ist was anderes. Wir reden morgen darüber. Du sollst deinen Nächsten lieben, so wie du dich selbst liebst. Das sagt die Bibel. Das heißt, wenn du dich selbst nicht liebst, wirst du deinen Nächsten auch nicht lieben. Ich kann euch den Unterschied ganz kurz nur zeigen zwischen Gottes Liebe und Nächstenliebe. Was ist das größte Gebot? Haben wir gerade gelesen. Nicht das zweitgrößte, auch nicht das drittgrößte, sondern das erstgrößte Gebot ist, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt. Im Vergleich zu Gott, wie sollten wir unseren Nächsten lieben? Schlag mal auf Lukas Kapitel 14. Schwierige Bibelstelle. Lukas Kapitel 14, Vers 26 sagt Jesus: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, das heißt sich selbst, so kann er nicht mein Jünger sein. Das hier sagt Jesus im Vergleich, so wie du Gott lieben sollst, im Vergleich dazu, wie du dich selbst und deinen Nächsten lieben sollst, ist, du sollst dich selbst hassen. Übrigens, das Wort hassen hier hat nichts mit dem emotionellen Hassen zu tun, wie wir es verstehen, sondern es kommt an zweiter Stelle. Bruder, Vater, Mutter, auch dein eigenes Leben kommt an zweite Stelle, hinter Gott. Gott ist zuerst und dann alles andere. Das ist, was dieser Vers sagt. Übrigens, ich gebe euch da eine, nur ganz kurz, eine Regel zur Bibelauslegung. Und zwar, lege niemals einfache Bibelstellen mit einer schwierigen Bibelstelle aus. Lege immer eine schwierige Bibelstelle mit klaren, einfachen Bibelstellen aus. Zum Beispiel, wenn hier steht, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und Mutter und so weiter. Jetzt angenommen, du weißt kein Griechisch, du hast nicht studiert, das tun ja die wenigsten. Jetzt stolperst du über diesen Vers, jetzt denkst du, ja, soll ich meinen Vater und Mutter hassen? Das klingt aber jetzt ganz komisch. Jetzt ist es wichtig, dass du diese Bibelstelle, wo ein Wort verwendet wird, wenn man es nicht weiß, kann man es falsch verstehen. Das muss ich jetzt auslegen mit dem Rest der Schrift. Was ist das klare Gebot? Du sollst Vater und Mutter ehren. Das lese ich von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel. Das heißt, kann das hier heißen, ich muss Vater und Mutter hassen? Nein, kann es nicht heißen, weil die klaren Aussagen der Bibel dagegen stehen. Seht ihr, so bleibst du bewahrt vor falscher Lehre. Was oft sehr viel auch man Sekten tun ist, sie nehmen einen Satz wie diesen heraus und dann interpretieren sie ihn. Und das dürfen wir nicht tun. Marge, sagst einen schönen Gruß. Das macht nichts. Passiert mir auch immer. Also es ist ein Unterschied zwischen Gottes Liebe und Menschenliebe. Nun gehen wir weiter. Wie sollten wir den Nächsten lieben? Weil ich möchte euch jetzt zeigen, wenn ich weiß, wie ich den Nächsten lieben soll, dann weiß ich auch, wie ich mich selbst lieben soll. Weil ich soll ja meinen Nächsten lieben, so wie mich selbst. Und umgekehrt. Wie liebe ich meinen Nächsten? Wie mich selbst. Und wisst ihr, wenn du zum Beispiel Schwierigkeiten hast, andere zu lieben, dann kann es sein, in gewöhnlicher Weise, wenn wir da Probleme haben, fragen wir uns sofort, ja, bin ich jetzt ungeistlich, stimmt meine Beziehung zu Gott nicht und so weiter. Es kann sein, dass deine Beziehung zu Gott in Ordnung ist, aber du tust dich schwer, den Nächsten zu lieben, weil der Grund liegt vielleicht woanders, nämlich du kannst dich selbst nicht leiden. Und darum tust du dich schwer, den Nächsten zu lieben. Es kann einfach sein, dass du dich selbst noch nie angenommen hast in dem, wie du aussiehst, in deinen Begabungen und Fähigkeiten und in deinem Umfeld, in deiner Familie. Und es ist, ich habe vor kurzem gelesen, der ich bin, grüßt traurig den, der ich sein möchte. Wir grüßen oft traurig den, der ich sein möchte und habe mich selbst und meine Situation und meine Lebensumstände nicht angenommen. Und weil ich die nicht ausstehen kann, kann ich den anderen nicht ausstehen. Und darum diese Ordnung, die ich kennengelernt habe, Gott zuerst, der Nächste zum Zweiten und ich als Letzter, die ist falsch. Sondern es ist so, Gott kommt zuerst und das ist wie ein Dreieck. dann komme ich und auf derselben Ebene kommt dann mein Nächster. Gott zuerst, ich und auf derselben Ebene mein Nächster. Aber die Reihenfolge muss stimmen. Wenn du gut sein möchtest zu anderen Menschen, musst du gut sein zu dir selbst. Jemand hat mal gesagt, mach eine Person glücklich jeden Tag und wenn die Person du selbst bist. Da ist viel Wahrheit drinnen. Selbstliebe ist nicht Selbstsucht, dahin komme ich noch etwas später, sondern Selbstliebe ist notwendig, wenn wir unseren Nächsten lieben wollen. Das ist nicht nur psychologisch korrekt, das wird dir jeder gute Psychologe sagen, sondern viel wichtiger, es ist ein klares Gebot von Gott, dass du den Nächsten liebst, so wie dich selbst. Psalm 139, Vers 14, schlag es mal auf. Psalm 139 und Vers 14, dieser wunderbare Psalm, der oft gelesen wird, zu Recht. Psalm 139, 14, da sagt der Psalmist, von David hat in dem Psalm geschrieben, sagt er, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. David hat gesagt, Gott, ich danke dir, dass ich ausgezeichnet gemacht bin. Hast du Gott schon mal gedankt, dass du so gemacht bist, wie er dich gemacht hat? Du bist nämlich genau so, wie Gott dich gewollt hat. Hast du ihm schon jemals dafür gedankt? Wir kommen dann noch zum Danken später. Darum, ich liebe auch das Gebet des Jabez. Das ist ja bekannt geworden dann durch das Büchlein, das Gebet des Jabez. Kennt ihr das, einige von euch? Das wurde, glaube ich, 10 Millionen wurden davon verkauft. Von Bruce Wilkinson, also ein ganzer lieber Mann. Und dieses Gebet habe ich schon gefunden, lang bevor Bruce Wilkinson dieses Büchlein rausgebracht hat. Und das Gebet hat mir immer gefallen. Im 1. Chronik, Kapitel 4, schlagen wir auf ganz kurz, wir haben jetzt Zeit. Kein Stress. 1. Chronik 4, Vers 9 und 10. Die Chronik, die ist ja unheimlich langweilig für Menschen wie wir in unserer Kultur, weil uns bedeuten Ahnenreihen nichts. Übrigens für Araber oder Juden sind die Ahnenreihen das Spannendste. Für Menschen wie dich und mich in einer individualistischen Kultur ist Ahnenreihe völlig uninteressant, weil es geht nur um mich und das Jetzt in erster Linie. Aber man liest diese Ahnenreihen, meine Tochter Eva hat die auch gelesen, die 11-Jährige, und da ist sie fast verzweifelt dabei, aber sie wollte es. Und dann liest du oft in so einer Wüste, das ist ja eine lange Wüste für Menschen wie wir es sind, aber in jeder Wüste gibt es ein paar Blumen. Und die sind wunderschön. Und das ist eine Blume in der Wüste. Vers 9. Und Jabez war angesehener als seine Brüder und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, denn sie sagte, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Jabez heißt übrigens Kind des Schmerzes. Einige Theologen nehmen an, er war behindert. Vers 10. Und Jabez rief den Gott Israels an und sagte, und jetzt betet Jabez fünf Dinge, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Und dann lesen wir, und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Jabez betete fünf Dinge. Herr, segne mich. Herr, erweitere mein Gebiet, gib mir mehr Land, mehr Menschen, was immer. Lass deine Hand über mir sein. Halte das Übel oder das Böse fern von mir und dass kein Schmerz mich treffe. Manche Christen haben mit dem Gebet ein Riesenproblem. Sogar Artikel darüber gelesen. Das ist ein egoistisches Gebet. Aber Freunde, es ist in der Bibel. Zweitens lesen wir, Jabez war angesehener als seine Brüder. Und drittens, Gott gab ihm, was er erbeten hatte. Also können wir es doch nicht ganz aus der Bibel rauswerfen. Und wisst ihr warum? Wenn du betest, Herr, segne mich. Weißt du, warum das gut ist? Wenn du ein gesegneter Mensch bist, ist es angenehm, mit dir zu leben. Es ist schön, mit gesegneten Menschen Mittag zu essen. Es ist angenehm. Darum kannst du beten, Herr, segne mich. Herr, erweitere mein Gebiet. Ist es nicht schön zu beten in der Klostermühle, Herr, schenk, dass mehr Menschen kommen. Herr, schenk, dass mehr Menschen dich erleben. Erweitere unser Gebiet in Deutschland. Ist es nicht richtig zu tun? Ich glaube schon. Herr, lass deine Hand über mir sein. Ja, wollen wir das nicht alle? Dass die Hand Gottes über uns ist? Herr, halte das Übel oder das Böse fern von mir. Das bete ich sehr oft. Ich will nicht mit dem Bösen gemeinsam gehen. Ich will, dass es fern bleibt von mir. Und fünftens, dass kein Schmerz mich treffe. Ich habe noch nie um Schmerz gebeten. Schmerz ist keine Tugend. Wenn Gott es zukommen lässt, dann dürfen wir es tragen. Aber es ist keine Tugend, Schmerzen zu haben. Du musst nie dafür beten. Und so gefällt mir dieses Gebet. Auf sich selbst schauen ist nicht unbedingt eine selbstsüchtige Tat, sondern es kann sein, dass ich nur darauf achte, was Gott mir gegeben hat. Jemand hat einmal so gesagt, das war ein Pfarrer, hat gesagt, Gott hat mir eine Botschaft und ein Pferd gegeben. Mit Pferd meint er seinen Leib, das ihn trägt, und mit der Botschaft das, was er den Menschen zu sagen hat. Dann schreibt er weiter, ich habe mein Pferd vernachlässigt und getötet und jetzt habe ich keine Möglichkeit mehr, meine Botschaft weiterzugeben. Auf deinen Leib zu schauen ist gut. Es ist das Pferd, das Gott dir gegeben hat. Und darum zum Beispiel am Dauernhof müssen unsere Studenten 4-mal die Woche Sport betreiben, immer eine Stunde mindestens. Das gehört zu unserem Bibelschulprogramm dazu. Weil wir glauben an Körper, Seele und Geist. Alle drei Dinge sollen wir bewahren. Und auch wenn es hier nicht im Stundenplan ist, tu was für dich. Es ist gut, dein Pferd fit zu halten, weil du brauchst es. Man sieht es, wie auch die Woche, wenn die Stimme weg ist, könnte ich theoretisch der geistlichste Mensch der Welt sein, es würde niemand nützen. Zumindest nicht im Sinn von Lehre. Ich kann ja nichts reden. Nun, wie liebt man sich selbst und wie liebt man andere? Wie geht das? Was ist die Definition von Liebe und auch von Selbstliebe? Und den besten Vers, den ich gefunden habe, habe ich nicht selbst gefunden, sondern durch einen Lehrer, der mal bei uns war, Josh McDowell. Seine Töchter waren auch bei uns und er hat unterrichtet und er hat mich auf diesen Vers hingewiesen. Schlag mal auf Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5 und Vers 28 und 29. Wie soll ich mich selbst lieben? Epheser 5, Vers 28. Da lesen wir. Es geht hier um Mann und Frau, eigentlich geht es um Christus und die Gemeinde, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Wir lesen mal diesen Vers, es geht um Mann und Frau hier in direktem Sinne. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Hast du das schon mal gelesen? Weißt du, wie du eine Frau lieben sollst? Wie deinen eigenen Leib. Was heißt das nun? Er schreibt weiter, wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Wie sollten wir die Frau lieben, wenn du verheiratet bist? so wie deinen eigenen Leib. Jetzt kommt die nächste Frage, wie liebt man den eigenen Leib? Die Antwort ist im Vers 29. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, außer man ist krank, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Wie liebst du deinen eigenen Leib? Hier sind zwei Worte. Du nährst ihn und du pflegst ihn. Du nährst deinen Leib, du schaust, dass dein Leib reifen kann. Leib jetzt nicht nur im Sinne auf Körper, sondern du als Person. Du nährst deine Person, Körper, Seele und Geist, und du pflegst sie. Das Wort kann auch heißen, du beschützt ihn. Du nährst und beschützt dich selbst. Sieh dir, das tun wir alle. Wie nähren und wie beschützen wir uns selbst? Und zwar, lass den Finger hier drinnen, aber geh zu Lukas Kapitel 2, 52. Lukas 2, 52, da lesen wir über den Herrn Jesus, wie er gewachsen ist, wie er sich genährt und selbst geschützt hat. Wie hat Jesus sich selbst genährt? Wie ist er gereift? Lukas Kapitel 2, Vers 52. Und Jesus nahm zu, das heißt, er wuchs, er reifte, in vier Bereichen: an Weisheit und Alter, oder eigentlich heißt es Statur, und bei Gunst, und Gunst bei Gott und Gunst bei Menschen. Jesus ist gewachsen, er ist gereift in vier Bereichen des Lebens. An Weisheit, das ist mental. An der Statur, das ist körperlich. An der Gunst bei Gott, das ist geistlich. Und an Gunst bei Menschen, das ist sozial. Meine Beziehung zu anderen Menschen. Das sind die vier Bereiche, in denen du und ich geistlich, allgemein als Person wachsen müssen. Darum Body, Soul, Spirit, Körper, Seele und Geist. Und das tun wir eigentlich mehr oder weniger, zumindest wollen wir es tun. Und wir schauen nicht nur, dass wir darin reifen, zum Beispiel, du bist jetzt in der Bibelschule, ich glaube aus einem Grund, nämlich, du hast gesagt, ich möchte in erster Linie, dass meine Beziehung zu Gott wächst. Gunst bei Gott. Du möchtest diese Beziehung in deinem Leben stärken und das finde ich eine super Sache, dass du dir dafür Zeit nimmst. Aber du wirst auch merken, nicht nur das ist in der Bibelschule der Fall, sondern du musst auch mit deinen Zimmerkollegen auskommen, mit deinem Einsatzteam, mit deinen Arbeitsteams. Das heißt, auch die sozialen Beziehungen reifen. Weil du kannst, weißt du, es ist anders, wenn du irgendwo in einer Fabrik arbeitest, an der Maschine stehst und dort den ganzen Tag arbeitest. Da musst du nur mit der Maschine zurechtkommen. Und abends gehst du nach Hause. Oder manchmal auch wie ein Bauer. Der geht in einen Stall, der muss halt mit den Kühen und so weiter arbeiten, aber er muss nicht unbedingt mit Menschen arbeiten. Das können manche vermeiden, kommt auf deinen Beruf an. In der Bibelschule kannst du es nicht vermeiden. Und das finde ich ganz super, weil so entsteht soziales Können. Man wächst sozial. Und dann geistig, auch geistig musst du dich hier beschäftigen, lesen, lernen. Und das ist gesund, wir sollten nie aufhören, egal ob wir 18 oder 80 sind. Und dann das vierte, körperlich. Und das ist, wenn man auch sportlich etwas tut, wenn man sich fit und gesund hält, hat auch mit Ernährung zu tun. Nun sollten wir uns nicht nur reifen, sondern wir beschützen uns auch selbst. Du und ich, wir alle beschützen unseren Körper. Wir springen nicht freiwillig vor den Bus, das ist meistens ungesund. Wenn man das tut, dann hat man wahrhaft Probleme. Natürlich tun das einige wenige, leider. Wir beschützen auch Wir sollten auch übrigens unser Denken beschützen. Wie tut man das? Hab ein bisschen Acht, welche Filme du dir reinziehst, welche Literatur du dir reinziehst. Du sollst dich ja selbst beschützen. Wenn du gesund bist, reifst du und beschützt dich selbst. Wir sollten uns auch beschützen im sozialen Bereich. Das heißt, mit welchen Leuten identifiziere ich mich? Wir sollten zu allen Menschen gehen. Aber mit welchen Menschen identifiziere ich mich? Beschütze ich mich sozial? Und wir sollten auch unsere Beziehung zu Gott beschützen, die nicht leichtfertig einfach unter Gefahr geben. Also was ist Selbstliebe? Sich selbst schauen, dass man selbst reift, sich nähren und sich selbst beschützen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Jetzt verstehen wir, was Nächstenliebe bedeutet. Wie sollst du deinen Nächsten lieben? Du sollst schauen, dass dein Nächster neben dir in allen vier Bereichen wachsen kann, geistig, geistlich, sozial und körperlich, und ihn dazu ermutigen. Und du sollst deinen Nächsten beschützen. Übrigens, wisst ihr, wer ein Mann seine Frau lieben soll? Ein Mann liebt seine Frau dann, wenn er schaut, dass seine Frau alle Möglichkeiten hat, körperlich, geistig, geistlich und sozial zu wachsen und sie zu beschützen. So soll ein Mann seine Frau lieben, sagt Epheser Kapitel 5. Nun, für uns alle ist es mehr oder weniger kristallklar, liebst du deinen Nächsten, indem du schlecht über ihn redest? Die Antwort ist nein. Liebst du deinen Nächsten, indem du ihn mit Bezeichnungen benennst? Zum Beispiel, ah, das ist die Geschiedene, ah, das ist die Dicke, ah, das ist der Dumme, ah, das ist der Alkoholiker, ah, das ist der Dolbatschige da, ah, das ist der Unbegabte. Ist es Liebe, wenn man das tut? Ist es, nähert man und beschützt man den Nächsten? Die Antwort ist nein. Nähere und schütze ich meinen Nächsten, wenn ich ihn andauernd kritisiere, ihm nicht vergebe? Die Antwort ist nein. Nähere und beschütze ich meinen Nächsten, indem ich ungeduldig mit ihm bin und unbarmherzig, wenn er Fehler macht? Die Antwort ist nein. Kristallklar für alle von uns. Aber jetzt passt auf. Es ist nicht mehr so klar, wenn es auf uns selbst kommt. Weißt du, wie du dich selbst lieben sollst? So wie den Nächsten. Viele Menschen bezeichnen sich selbst dauernd mit gewissen Bezeichnungen. Ja, ich bin die Alleinstehende. Ja, ich bin die Geschiedene. Ich bin der Arbeitslose. Ich bin der Dumme. Ich bin der Unbegabte. Wenn du das tust, weißt du, was du tust? Du liebst dich nicht selbst. Die Bibel sagt, du sollst dich selbst lieben. Bei anderen ist es kristallklar, bei einem selbst tun wir es aber, ohne zu erkennen, dass es Sünde ist. Du musst es bekennen und um Vergebung bitten. Liebst du dich selbst, indem du dauernd unbarmherzig mit dir selbst bist und ungeduldig? Bei anderen ist es kristallklar, nein. Also stimmt es auch bei dir. Wenn du dauernd ungeduldig bist mit dir selbst und unbarmherzig mit dir selbst, dann musst du Buße tun. Es ist Sünde. Du musst umkehren. Du sollst nämlich dich selbst lieben, so wie deinen Nächsten. Wichtig ist auch, sich selbst zu vergeben. Wir alle wissen, es ist so wichtig, anderen zu vergeben. Keine Frage. Aber du musst dir selbst vergeben, denn du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Ich muss ehrlich sagen, in meinem Leben nie so viel Probleme, anderen zu vergeben. Irgendwie, das ist mir irgendwie, wie soll ich sagen, erspart geblieben, dass ich da Riesenkämpfe hätte. Es ist manchmal ein bisschen schwer, aber es geht nicht an die Existenz. Aber wisst ihr was, ich habe immer schwer getan, mir selbst zu vergeben. Und ich habe das früher sogar als eine Tugend gesehen. Ja, andere kann ich vergeben, aber mir selbst nicht. Na, da muss ich hart sein. Aber wisst ihr, was die Wurzel von dem ist? Stolz. Ich bin ein stolzer Mensch. Darum kann ich mir selbst nicht vergeben. Aber wisst ihr, warum? dass die anderen Fehler machen und man denen vergibt, das ist ja logisch, sind ja nur Menschen. Aber mir darf doch das nicht passieren. Ich bin doch schon ein bisschen besser. Seht ihr? Wenn du dir selbst nicht vergeben kannst, ist es nichts als nur Stolz. Du musst Buße tun, musst umkehren. Noch eins, und dann machen wir Pause. Selbstliebe ist keine Selbstsucht. Schlagt auf Philipper 2, Vers 4. Philipper 2, 4 lesen wir. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Wenn man das jetzt deutsch ausspricht, dann musst du ein Wort einfügen. Das ist im Urtext nicht drinnen, darum ist in der Elberfelder nicht, aber in anderen ist es. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das des anderen. Unterstreicht das Wort auch. Denn dann hast du die richtige Grammatik hier. Das heißt, die Bibel sagt hier, du kannst auf das Deine schauen, aber nicht nur. Du sollst auch auf das des anderen schauen. Das heißt, ein Mensch, der nur auf sich selbst schaut, der sündigt, weil der liebt seinen Nächsten nicht. Und das nennt die Bibel aber nicht Selbstliebe, sondern Selbstsucht. Schlagt auf 2. Timotheus Kapitel 3. 2. Timotheus Kapitel 3. Da lesen wir im Vers 1. 2. Timotheus 3, Vers 1. Dies aber wisse, sagt Paulus zum Timotheus, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Warum? Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Selbstsüchtig. Das ist das, wenn ein Mensch nur noch an sich selbst denkt. Das Psychologen nennen das die sogenannte Ego-Falle. Und wenn jemand in die Ego-Falle hineintritt, dann hat er ein Problem. Dann ist er nur noch mit sich selbst beschäftigt. Er geht von einem Wellness-Weekend zum anderen und kommt jedes Mal nach Hause leer und einsam. Und das ist das Furchtbare bei selbstsüchtigen Menschen, sie werden sehr einsam. Aber das ist der Unterschied. Okay, hier beenden wir es, jetzt machen wir Pause und dann machen wir weiter mit der nächsten Liebe.